damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Was haben wir denn heute für ein Thema bei unserem Podcast damals?
Ja, heute geht's um die Siedlungsgeschichte auf der Schönbuchlichtung. Und dazu haben wir Dr. Dieter Schittenhelm eingeladen, der ein Urholzgerlinger ist zum einen und zum anderen mit des Holzgerlinger Heimatmuseum aufgebaut hat über 40 Jahre hinweg und auch den Verein für Heimatgeschichte aus der Taufe gehoben hat.
Das klingt spannend.
Das ist es. Hallo Herr Schittenhelm, Sie wollen uns heute etwas über die Besiedlung der Schönbuchlichtung bzw. des Raumes hier rund um den Schönbuch erzählen. Wir wissen, es gibt überall uralte Funde, aber wann kann man denn von einer gezielten Besiedlung dieses Landstrichs denn sprechen?
Seit eigentlich schon seit mehreren hundert Jahren sind ja die Archäologen hinterher, irgendwelche Spuren aus dem Boden auszugraben. Sie nennen immer diese Schönbuchlichtung die Holzgerlinger Platte. Die beschließt eigentlich von Weil, Schöneich, Alter, Wildritzhausen eigentlich die ganze Ecke ein. Und diese Funde, die dort einmal gefunden wurden, denen kann man etwas präzisieren, wann eigentlich die Siedlung stattgefunden hat. Natürlich finden wir steinzeitliche Funde, 5000, 7000 vor Christi. Wir finden herbandkeramische Spuren. Ob diese Menschen dann hier gesiedelt haben, wissen wir alle nicht, sondern ob sie durchziehend waren. Es gibt halt hier insofern keine Hausspuren, die haben wir erst sehr viel später.
Wo und dann wirklich war das dann diese Spuren, wo man sagen kann, okay, hier haben Leute tatsächlich gelebt?
Also ganz sicher natürlich in der römischen Zeit. Da, und wir kennen ja alle die Situation vom Weihnachtsevangelium her, dass der Kaiser Augustus eben dann Geld gebraucht hat, denn er hat den Fehler gemacht, ein Heer aufzustellen, das jetzt eine Armee war, die nicht mehr freiwillig war, sondern Berufsarmee. Und die brauchte viel Geld. Und um diese Soldaten zu bezahlen, musste man ständig neue Eroberungen machen. Natürlich war dann dieser große Schock durch die Varusschlacht dann so weit, dass wir dann gesagt haben, dort kann man jetzt nicht mehr weiter vorgehen und nicht mehr Geld erpressen. Also versuchen wir das zu halten durch den Limes. Und dann wurde natürlich die Versorgung dieser Limes-Truppen musste ja dann durch landwirtschaftliche Geräte, durch Haushaltsgeräte ja gesichert werden. Und deshalb finden wir überall in der Gegend die sogenannte Villae Rusticae, also diese Bauernhöfe, die im Grunde landwirtschaftlich dann die Armee vorne versorgt haben, als dann die Grenze, da wo wir heute den Limes ja finden.
Das heißt, es gab früher keine Notwendigkeit, hier zu siedeln oder keinen Grund?
Gab es eigentlich keinen Grund. Nee, so fruchtbar und so toll war diese Gegend eigentlich nicht. Dadurch haben wir eine Besiedlung. Dann, wir müssen davon ausgehen, dass in dieser Zeit ja auch sehr große Temperaturunterschiede waren. Völkerwanderungszeit war ja ausgelöst, nicht nur durch Hunger und Not, sondern eben auch durch Temperaturprobleme. Und diese germanischen Volksstämme, die dann allmählich hier näher rückten an die Grenze, sahen euch auch den Wohlstand dieser Römer und alles, was die hatten. Und da kommt natürlich immer ein bisschen auch Gelüste auf, sowas auch zu haben. Aber die Römer waren natürlich schon so, dass soweit, das Imperium war eigentlich schon zu groß, um das zu halten. Und dann war die Zeit, wo wir immer wieder im Osten, im Süden riesige Probleme auftauchten. Und dann die Römer sagten, na gut, dann ziehen wir uns hinter den Rhein zurück. Die Truppen brauchen wir da und da war plötzlich dieses Gebiet frei und es war natürlich ideal für die Germanen jetzt hier dann reinzugehen. Aber diese Alemannen, wie wir sie nennen, sind ja Volksstämme, so aus der Elbgegend, Hermunduren, Simnonen und Mainz und Sweben. Die waren aber nicht so sesshaft, die wollten erstmal weitergehen, alles Richtung Süden. Süden, das gelobte Land, wo die Zitronen blühen.
Was waren das für Menschen, Herr Schittenhelm?
Diese Germanen, diese germanischen Stämme. Ja. Also diese Germanen wollten natürlich auch in diese gelobte Land nach dem Süden gehen, wo die Römer sind, aber da bekamen sie schrecklich einen auf den Haupt, sodass sie wieder zurückgegangen sind. Und dann fingen sie an, auch keine Ruhe zu geben, sondern ins nördliche Land zu expandieren. Da saßen ja die Franken. Und im Nordwesten Das ist auch blöd. Da kam es dann immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen und zum Schluss ja zu dieser Entscheidungsschlacht von Zülpich 495, wo dieser berühmte Chlodwig eigentlich gerade am Verlieren war.
Zülpich am Niederrhein,
ja. Das ist die Entscheidungsschlacht. Die Schwaben waren gerade am Gewinnen und in dem Moment erinnert sich dieser Chlodwig, dass eigentlich seine Frau die Burgunderprinzessin war, wenn ich jetzt verspreche, dass ich Christ werde, dann wird der Herr sie mir sicher helfen. Und so berichtet der Bischof von Tours in dem Moment, wo er sagt, habe ich so jetzt, ich werde Christ, hat sich die Entscheidungsschlacht gewendet und die Franken haben gewonnen und wären jetzt ganz massiv in den südlichen Raum vorgestoßen. Aber da gab es jemand, der in Ravenna saß. Der große Theodrich der Große. Der war aber nicht katholischer Christ, der war ja Arianer. Und der hat gesagt, halt, stopp, also so nah will ich ihn mit dir nicht auf dem Hals haben. Wir machen jetzt eine Grenzlinie und dann südlichen Teil, der kommt unter meinen persönlichen Schutz, dieser Ostgoten, und der nördliche Teil dürft ihr Franken haben. Und diese Grenzlinie, die gezogen wurde, die ist eigentlich bis heute entscheidend. Das ist
wo
so
verläuft die?
Die verläuft so von Karlsruhe so rüber, unterhalb von Ludwigsburg, so quer rüber. Und das ist dann ja auch später die Grenzlinie zwischen dem Bistum Speyer und dem Bistum Konstanz. Und noch später, in der Reformation, wurde ja diese Grenzlinie von zwei Reformatoren gemacht, von dem Ambrosius Blaher im Süden und vom Erhard Schnepf im Norden. Und der eine war Lutheraner, der andere war reformiert. Deshalb haben wir bis heute so ein bisschen im religiösen Bereich immer noch gewisse Spannungen da. Und wir können heute im Grunde diese Zeit noch feststellen durch eine Art wie Sprachgrenze. Im Norden spricht man mehr das Fränkische. Und dann haben wir auch die Gründungen, Siedlungsgründungen, die alle ein bisschen auf Heim enden. Heimsheim, Heimsheim, Mannheim. Und im Süden war das mehr streng lutherisch und ist etwas strenger in der Region. Und die Gründungen davon, von alemannischen Gründen, gingen alle auf Ingen. Sindelfingen, Böblingen, Holzgerlingen, Tübingen und so weiter. Also da haben wir schon eine gewisse Grenzlinie gezogen. Gut war halt, dass dieser Theodorich gesagt hat, so, jetzt ist mal hier die Grenze, die kommen unter meinen Schutz. Wenn zwei große Weltreiche voneinander prallen, dann ist das einfach zu großes Risiko. Klug, wie der Mann war, sagt, dann machen wir, schicken wir die Alemannen dazwischen, dann haben wir da eine gewisse Puffersituation. Und aber da in dieser Zeit haben die Franken ausbedungen, dass wir diese berühmte Rheinstraße, über die man später noch viel berichten kann, die eine wichtige, strategische wichtige Straße war, dass die geschützt werden muss, weil ja da die Handelswege, Handel muss man trotz Krieg weitermachen. Und davon haben sie Aufbedungen beim Theodorich, dass hier gewisse fränkische Besatzer diese Rheinstraße sichern können. Man nennt es sogenannte Militärkolonisten. Und die saßen dann als Erste in Holzgerlingen auf diesem Gebäude, was man später als Niederadelsburg ja bezeichnet oder heutiges Pfarrhaus. Und diese Militärkolonisten waren schon römisch-katholisch eben durch diesen Zwang vom Chlodwig, dass nun alle katholisch werden mussten, wer nicht, Kopf ab. Und so dass wir jetzt in diesem alemannischen Feld haben in Holzgerlingen, dass jetzt hier eigentlich wir alemannisch waren, so Gauherzogtümer, es gab ja überall Gauherzöge, es war ein bisschen ein...
Was ist denn ein Gauherzog?
Wir haben ja die viele Gaue, die haben sie ja noch über, sie haben den Hegau, sie haben den Reichgau, sie haben, also der Begriff Gau gibt's heute immer noch, denn in den Urkunden erscheint es meistens als Pagus, das sind so kleine Regierungsbezirke. Und da hatten sie jede Zeit, also die Alemannen hatten da auch ihre Lokalherzöge drauf. Es war also nicht so ein geschlossenes System, dieses Herzogtum Alemannia, das hat sich ja später entwickelt. Es gab diese Gauherzöge, die nannten sich sogenannte Geringer. Und wir haben jetzt die gleiche, sehr eng verwandt waren die Holzgeringer mit denen aus Gerlingen. Und das waren also zwei verwandtschaftliche Bereiche. Und diese um das nachher zu unterscheiden, hat man einfach, haben die Geringer gesagt, dann setzen wir Holz davor, so ging das Holz Gerlingen oder
also
Holz Geringer.
Also es ist nicht so, dass die Gerlinger in Holz Gerlingen ihr Holz geholt haben, weil
es überhaupt nicht, nein. Das ist alles so, ja, es wird viel kolportiert und viel erzählt. In der Geschichte darf man auch ein bisschen so fabulieren. Ja. Also es waren Verwandtschaften, die aber getrennt gesiedelt haben und sich dann gesagt haben, wir haben auch dieses Wappen, das sind diese zwei Felgen, die man vielleicht manchmal so sehen kann. Aber ich sage, nee, dass wir uns unterscheiden. Ihr seid die Holzgeringer und wir sind die Geringer. Insofern war eigentlich jetzt die eine Sache so mal geregelt und jetzt kommen diese Alemannen, die durch diese Schlacht bei Zülpich, haben wir ja eine große, viele sind ja geflohen jetzt. Und das ist der Zeitpunkt, wo Holzgering jetzt eigentlich aktenkundig wird, weil wir haben plötzlich eine kleine einfache Leute waren schon da, also so zerstreute Familien. Man muss vielleicht sich die Alemannen vorstellen, das waren dann lauter so kleine Familienclans, die dann irgendwo ein Haus gebaut haben. Und später sind aus diesen, Hofgebiete sind also dann diese Haufenhäuser geworden, in dem sie also größer wurden. Und in der Zeit kommt eben diese großen Flüchtlinge oder die nicht bei den Franken bleiben wollten und damit wird Holzgern plötzlich groß. Und das alles können wir ablesen an diesem großen Alemannenfriedhof, der erste exemplarische, der dann in Württemberg ausgegraben wurde, 1925, 26, über 300 Gräber und es von 300 bis 700. Und in dieser Zeit kann man eigentlich die ganze Sozialstruktur dieser Alemannen ablesen.
Also die Zeitspanne, die sich in dem Friedhof oder in den Gräbern widerspiegelt, reicht vom frühen 4. Jahrhundert
bis zum 7. Genau. Bis zum 7. da ist das, wo dann die große Schlacht kommt, die große, wie sagt unser großer Landeshistoriker, gesagt, die große Sauerei, dass die Franken in dieser Blutbad von Cannstatt, gesagt, die ganzen Fürsten oder Verwaltungsbeamte der Alemannen wurden vorgeladen und dann zum Tingfrieden erscheint man ja ohne Waffen, hat er die alle umgemacht. In dem Moment ist die Alemanne ja, also das Ganze eigentlich erledigt, sondern jetzt ist alles komplett fränkisch. Und dann kommt dazu, dass schon die Franken sogenannte Ministerialien oder man kann auch sagen Verwaltungsbeamte oder Dienstmannen überall hingesetzt haben, um den Zehnten zu kassieren, das Geld zu kassieren. Und diese Dienstmannen, die relativ Freiheit hatten, die haben sich allmählich immer sehr viel mehr unter Nagel gerissen, es wurden immer wohlhabender. Und da gibt's auch dieses furchtbar böse Wort, Allodialherrschaft hätten sie gemacht. Das sagen die großen Archäologen, Allodialherrschaft, das heißt nichts anderes als lehenfreier Grundbesitz. Alles, was sie zum Lehen bekommen haben, haben sie mit der Zeit als Eigentum haben. Und so konnten sie dann in diesen alemannischen Dörfern, eigentlich ist das die Entwicklung des Niederadels. Und dieser Niederadel hatte eine gewisse Selbstständigkeit, wurde wohlhabend und hatte dann das Recht, selber Pfarrer zu bestellen.
Wie muss man sich denn die Dorflandschaft oder überhaupt die Landschaft damals eben dritten oder im vierten Jahr, fünften Jahrhundert hier auf der Schönbuchlichtung vorstellen? War das schon so frei wie jetzt? Wie sahen die Siedlungen aus? Waren das zerstreute Höfe oder gab es da schon Agglomerationen? Wie muss man sich das
vorstellen?
Wie viele Menschen haben dort ungefähr gelebt?
Das ist alles sehr schwierig. Menschen könnte man jetzt aus Holzgerlingen festlegen, indem man, da gibt's ja diese große Sterbetafeln, wenn Sie so viele Gräber pro Jahr oder Jahrzehnte finden, können Sie hochrechnen, wie viel da etwa in Holzgerlingen gelebt haben. Aber alles natürlich granulosalis. So kann man in Holzgerlingen sagen, dass es relativ damals als erste Siedlung dieser Zeit sicher größer war als Böblingen oder Sindelfingen, also von der Einwohnerzahl her. Aber ich will nochmal zurückkommen auf diese Zeit, wo dann dieser Niederadel sich immer selbst verständigt hat. Und dann war ja so, dass die Franken darauf gedrungen haben, also christlich zu werden. Obwohl man in Holzgerlingen, trotz dieser fränkische Besatzer, hat man ja dann diesen Alemannenfriedhof gelassen. Bis zum 7. Jahrhundert rum durften die Alemannen noch nach ihrem germanischen Ritus ihre Toten begraben. Aber da nach dieser Schlacht nach diesem Verrat in Cannstatt wurde natürlich gab es keine Chance mehr. Alle mussten jetzt christianisiert werden, und zwar unter Zwang. Und davon hat man schon vorher etwa nach dieser Demarkationslinie, nachdem es Speyerstuhl gegeben hat, hat man im 5. Jahrhundert schon das Bistum Cannstatt gegründet. Und das Bistum Cannstatt war eigentlich ausersehen, jetzt diese Alemannen zu christianisieren. Und so mussten die Niederadligen, die durften also bei ihnen diese Kirche, sie konnten auf ihrem Gebiet die Kirchen selber bauen. Sie waren ja so vermögend. Kirchen selber bauen war deshalb sinnvoll, weil nämlich da können die Pfründe sind. Und wir haben
das heißt so ein Privileg.
Ja, ja, was wir wieder jetzt haben, ist natürlich, die Holzkirchner mussten unter fränkischem Zwang nach Sindelfingen, das war ja die erste, die Martinskirche war die erste große Kirche, die ja von den Fürsten von, dem eigentlich saß der Hochadel in Kalf, aber der in Sindelfingen ja diese Martinskirche gebaut hat, und die Holzkirchner mussten also jeden Sonntag nach Sindelfingen marschieren zum Gottesdienst und auch ihre Toten auch im Winter dahin schleppen und immer dafür bezahlen. Und dann hat sich der Niederadel beschlossen, das können wir selber machen. Und haben ein eigenes Holzkirchli gebaut, so fing das eigentlich an, so dass man im 8. Jahrhundert finden wir jetzt schon in Holzkirchlingen, christliche Symbole in diesem Friedhof. Also
weiß man, wo dieses Holzkirchle stand seinerzeit?
Ja, Sie können davon ausgehen, dass der, heute kann man es ja mal ganz genau festlegen, wenn Sie die Topografie von Holzkirchle kennen, das ist so ein Dorf, so ein Sporn, wo die Kirche heute draufstehen, hinter das Pfarrhaus, und dann fällt es ja steil ab. Und der Niederadlige, der also auf dieser Burg, aus der Niederalsburg saß, hat sicher auf seinem Gebiet die erste Holzkirche gebaut. Ganz klar, dann hat er schon mal einen Briefzug gehabt und konnte ja die Pfründe natürlich da abgreifen. Wir haben ja dann in dieser Urkunde 1007, wo dann Holzkirchlingen zu Bamberg verschenkt wurde, ist ja schon auch eine Kirche eben genau beschrieben. Und wir können also dann schon feststellen, auch in diesen Gräberfunden, dass hier wirklich christliche Zeichen, also Kreuzeszeichen, so der Mund wird es ja gelegt, wo die Seele aus, oder auch so Silberbrakteade mit Erzengeln, dass man sagt, jetzt ist endgültig, jetzt ist alles jetzt christlich da. Und so war jetzt dann alles, aber natürlich alles gehörig zum Bistum Konstanz. Und alles, was also an Kirche zusammenhing, was der Niederadel machen durfte, musste aber dann den Bistum von Konstanz melden.
Nochmal auf die Frage zurückzukommen, die Gemeinden drumherum, also Schönaich, Weil im Schönbuch, haben die eine ähnliche Entwicklung damals genommen schon, oder war das jetzt auf das heutige Holzkirchle konzentriert?
Also wir gehen heute davon, das heißt die Archäologen, ich kann jetzt nur noch das berichten, was die Archäologen entfunden haben. Vielleicht nur mal anfangen, was Sie vorher gefragt haben, wie die Dörfer aussahen. Es waren lauter einzelne Bauernhöfe, aber schon mit Gesind alles drum und dran. Und da haben wir ja immer wieder, finden wir auch diese Grubenhäuser, also schon die eigentlich einfache Werkstattgebäude. Und diese Bauernhöfe hatten teilweise schon Unfreie auch beschäftigt. Und wir wissen auch heute, dass der Schreichhof eine Siedlung war, dass Mauer eine große Siedlung war. Die wurden aber irgendwann mit der Zeit wieder zurückgebaut, wenn man sich dann konzentriert. Das waren überall isolierte Höfe dann drin. Und zum Schluss hat man gefunden, jetzt müssen wir die zusammenpacken.
Wenn Sie sagen, das waren mehrere Höfe verstreut, heute ist die Kirche mitten in der Stadt. War sie damals mitten im Dorf?
Man muss so sagen, damals gab es noch kein Dorf, sondern das Haufendorf hat sich erst entwickelt. Und wir wissen heute, Gemeinde Böbelsberg, Richtung wo Böblingen mit dran hängt, da war ein großes Dorf. Das ist dann völlig abgebaut worden. Gut, damals gab es ja nur Holzhäuser, war ja relativ einfach, das verschwinden zu lassen. Und es ist sehr schwierig, da Spuren jetzt zu finden. Wir finden aber eher so ab 900.000 kann man jetzt wirklich durch sehr genaue Methoden kann man feststellen, wo diese Grubenhäuser und diese Langhäuser standen, da wo die Pfosten drin waren, da gibt es ja diese Verfärbungen. Also, aber wie gesagt, es hat diese Verstreitung hat man irgendwie haben die Leute selber gedacht, das bringt zu wenig, sondern auch von nach außen, um sich abzusichern. Man hat es dann also sogenannten Haufendörfern, und es ist klar, dass sich die dann um die Kirche rum gesiedelt haben, auch deshalb, weil sie ja jetzt, nachdem sie römisch-katholischen Glauben haben mussten, mussten sie ja ihre Toten ad sanctos bei den Heiligen beerdigen, das heißt bei der Kirche im Friedhof. Da gab es ja die Friedhöfe, und da hat sich natürlich auch das entwickelt. Nochmal wie die anderen Dörfer, man muss davon ausgehen, nachdem Holzgerling die erste fränkische Station war im Alemannenland, war schon da und dann kommen die großen Flüchtlinge, darf man nicht sagen, sondern die Freiwilligen, die gekommen sind. Und von da aus gab es dann Nebensiedlung natürlich. Und von da hat sich das entwickelt. Also Alderfeldershausen ist dann eigentlich Folgeentwicklungen gewesen, die von hier vom Zentrum aufgingen.
Wäre es so weit gehen, wenn man davon Ablegern spricht?
Nee, die Germanen waren immer sehr freiheitsliebend und selbstständig, also sie waren immer schwierig. So wie die Schwaben heute auch noch ein bisschen kerniger sind. Manche haben wir so genetisch wahrscheinlich mitbekommen. So, wir sind schon eigen. Hängt natürlich auch mit den Niederadeln zusammen, weil es war halt auch, wenn man wenn es überhaupt Urkunden gibt aus diesen Zeiten, ist es ja unglaublich, wie das verkauft, verschenkt, beliehen und, wenn später als dann das, als Holzgerling dann so zu Pfalzgraben und Tübingen gekommen ist, dann merkt man, wie da geschummelt wurde. Und wie gesagt, in Holzgerling war nicht nur so, dass das alles den Tübingen gehört hat, sondern da waren viele Einzelgehöfte, die dem gehört haben. Eins hat dem Kloster gehört, der andere hat jenem Kloster gehört. Manches hat die Chorherren haben 10% von der Kirche schon besitzt.
Wie kam es denn dann zu dem Bruch mit Bamberg? Es war ja eine Schenkung des Königs. Und dann plötzlich waren die Tübinger oder sogar...
Ja, also wir müssen unterscheiden zwischen Reichsgut und Königsgut und Reichsköniggut. Also Holzgerling war Königsgut, das heißt im persönlichen Besitz des damaligen. Schon der Otto der Große war ja dann, hat ihm das Patrozinium geschenkt. Also wenn man davon ausgeht, dass der 965 so von der Kaiserkrönung zurückgekommen ist, in Holzgerling denn das Patrozinium, das Heimer Mauritius gegeben hat, dann war klar, der muss ja Kirche gewesen sein.
Also der kam von der Kaiserkrönung in Rom zurück über
Holzgerling. Auf dieser Rheinstraße marschiert und hat seine Söhne in Malmsheim besucht. Ist klar, wenn er dann heimzieht, dass er dann auf seinem Besitz Station macht, sich für Pferde, muss ja Wasser haben und alles drum und dran. Also insofern war die Rheinstraße schon eine gängige Geschichte. Wie kam Bamberg? Es gab diesen großen Investiturstreit. Politisch hoch interessant zwischen Kaiser und Papst. Es war wenn ich es flapsig sagen darf, der Hintergrund ist das, wenn Sie Freunde haben wollen, dann müssen Sie immer viele Geschenke machen, vor allem in der Zeit. Wenn Sie die den Pfarrern geben, der darf ja keine Kinder haben, dann kommt es wieder zurück. Wenn Sie das ländlichen Leute geben, dann ist es weg. Jetzt, wer darf jetzt den Papst und die Kirche einsetzen? Der Papst sagt, ich bin zuständig. Der Kaiser sagt, nein, ich. Wir kennen alle den Canossa-Gang. Und in dieser Zeit, wo dann der Krieg stattfand, haben sich die Schwaben, vermutlich die Tübinger, auf die Seite des Papstes geschlagen. Jetzt bin ich böse, vielleicht sind sie auch bestochen worden. Und jetzt wird's ganz dumpf. Alle Urkunden, alles aus dieser Zeit gibt's nichts mehr gefunden. Es hat jedenfalls gewesen plötzlich, als die Chorherren von Sindfängen haben 10% vom Kirchenpfund in Holzgerling bekommen. 60% haben die, Tübingen, die Pfalzgrafen von Tübingen unter den Nagel gerissen. Und der Rest waren viele kleine Adlige, auch Dachenhausen und solche. Es gab so, dass die, auch Holzgerling, als es kurz vor der württembergischen Besitznahme war, dass viele Einzelhäuser vermacht oder vererbt oder besitzt oder verkauft wurden, beliehen wurden. Also
das stelle ich mir spannend vor. In der Situation, Sie sagen jetzt gerade, die Pfalzgrafen waren dran, die Chorherren haben einen Anteil gehabt.
Ja.
Konnte da irgendwie so etwas wie eine dörfliche oder städtische Gemeinschaft entstehen, wenn ja dass die Siedlung eigentlich so viele Herren hatte?
Ja, weil die alle natürlich Interesse haben, den Zehnten zu kassieren. Also nicht alles unterdrücken. Wir haben zum Beispiel, als die Bamberger Holzgerling in Besitz hatten, sehr gut die ganze Industrie entwickelt. Wir haben diesen dieses Töpferofen überall bei uns, haben sie ja mal beschrieben, riesige Töpfergeschichte. Man hat die ganze praktisch industrialisiert. Man hat eine Eisenverhüttung da beim Scheichhof aufgebaut. Also die Bamberger waren schon clever, nicht alles rausholen, erstmal investieren und dann gibt's größere Gewinne. Also das war schon, die Gemeinschaft konnte da schon natürlich wachsen, weil man ja im Gemeinsamen sagte, dann können wir mehr erreichen. Und diesen Zehnten, das war halt so, dass dann der Hohe Adel gesagt hat, also Also das ist zu viel zu aufwendig, das alles da zu kontrollieren und zu machen. Wir setzen die Ministerialbeamte drauf und die sollen das dann machen. Später haben wir ja dann in Holzgängen, dass wir sagen, wir zahlen lieber dem Herzog von Württemberg einen gewissen Obolus, machen das gar nicht mehr, sondern was pauschal wäre, weil bis wir dann das Zeug in die Zehntscheuer packen, kontrollieren, wie viel Weizen hat er wirklich gehabt oder nicht gehabt, dann haben wir gesagt, das ist ja klug, ich mache eine Pauschale und dann haben wir die Sache los.
Und die Ministerialen, das waren Verwalter?
Das waren Verwalter, Dienstmannen eigentlich des Hochadels, die den Zehnten einsammeln mussten. Und die hatten aber die Möglichkeit, die bekamen dann sehr viel als Lehen natürlich. Und da konnte natürlich auch wieder ein Teil ab, sodass sie immer reicher wurden. Und die erst als im Grund die Pfalzgrafen abgewirtschaftet haben und dann die Württemberger sukzessive alles aufgekauft haben. Nicht geklaut, sonst haben das wirklich schön aufgekauft, Stück für Stück. Und es ging ja über 100 Jahre, bis Holzgängen komplett dann zu Württemberg gekommen ist, bis das und das.
Das war dann wann?
Das war erst im 14. Jahrhundert dann. Okay. 14. Jahrhundert dann war dann Holzgängen komplett dann, als dann die großen Württemberger kamen. Und für Holzgängen natürlich dann, es ging die Geschichte eigentlich weiter. Die Pfalzgräfin Mechthild, die ja hier im Raum eine große Rolle spielt, die segensreiche Mutter für Holzgerlingen war, die nicht nur die Mutter aller Schulen, gut Böblingen, da saß sie nicht drauf, aber ihr gehörte dann das, den meiste Teil vom Patriarchat, von den Pfunden, von der Mauritiuskirche, die nicht gering waren. Und natürlich, sie hatte auch das Recht, über die Chorherren zu bestimmen. Und so konnte sie beide praktisch zur Gründung der Untersee Tübingen nach Tübingen packen.
Doch das ist eine andere Geschichte, die an einen anderen.
Ja, genau. Also wir bleiben jetzt nochmal zu dieser Investiturstreit. Und das ist halt so, das war im Grunde ein verrückter Glaubenskrieg nochmal. Und in dieser Zeit, wo dann letzten Endes der Kantonsausgang war und dann, dass jetzt endgültig der Papst die Bischöfe besetzen darf, kam dann natürlich jetzt diese Geschichte Holzgerlingen eben zu Tübingen. Und die Chorherren von Sindelfingen hatten immer 10% Pfründe mit drauf. Die waren immer gut im Einnehmen auch.
Daran zweifeln wir nicht. Herr Schittenheim, vielen, vielen Dank
für die
ausführliche Ausführungen. Es war sehr spannend, dieser Ausflug in die Vergangenheit der Schönbuchlichtung.
Vielen Dank.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.